Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von Leid, Erfahrungen mit dem Tod und Erlebnissen von grauenhafter Zerstörung. Diese Themen können vor allem bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen hervorrufen.
Kleine Kinder können ja die Perspektive des Geschehens normalerweise nicht erfassen. Kleine Kinder haben eigentlich keine Vorstellung von Krieg, von Tod, von Umbringen. Das wird von ihnen ja auch ferngehalten. Keinem Kind erzählt man heute im Kindergarten mit 3 Jahren was über den Ukraine-Krieg.
Die Brandnacht 1944. Darmstadt in Flammen.
Es sind viele Eindrücke, die die Zeitzeugen mit uns über die Darmstädter Brandnacht geteilt haben. Sie haben uns erzählt, woran sie sich noch 80 Jahre nach dem Angriff auf Darmstadt, den sie hautnah miterlebt haben, erinnern können. In dieser Folge sprechen wir, Julia Kühirt und Lars Leitsch, mit jemandem, der sich seit mehr als 30 Jahren intensiv mit den Geschehnissen rund um den 11. September 1944, aber auch darüber hinaus mit der Stadtgeschichte auseinandersetzt, Dr. Peter Engels. Er ist Stadtarchivar der Stadt Darmstadt. Mit ihm haben wir über das geredet, was die Zeitzeugen erzählt haben. Denn die Berichte der Zeitzeugen sind subjektiv. Jeder von ihnen hat die Nacht anders erlebt und anders in Erinnerung. Es waren Kinder, die vieles womöglich verdrängt oder auch vermischt haben. Peter Engels ordnet uns diese Erinnerungen ein, auf Basis der vielen Akten, Aufzeichnungen, Schriftstücke und offiziellen Berichten, die er über die Jahre studieren konnte. Am Ende wollen wir alle Zeitzeugen nochmal zu Wort kommen lassen. Wir haben sie gefragt, was die aktuellen Bilder aus der Ukraine und dem Nahen Osten mit ihnen machen und wie sie heute auf die Brandnacht vor 80 Jahren zurückblicken. Bevor wir uns aber intensiv mit den Schilderungen der Zeitzeugen auseinandersetzen wollen, haben wir Peter Engels gefragt, warum Darmstadt eigentlich zum Ziel der britischen Bomber wurde.
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Theorien, die sich mehr oder weniger alle als Legenden erwiesen haben. Etwa die Theorie, Darmstadt sei die Generalprobe für Dresden gewesen. Das kann man einfach dadurch widerlegen, dass Dresden als Ziel überhaupt nicht vorgesehen war 1944, sondern wahrscheinlich erst auf Wunsch Stalins auf der Jalta-Konferenz Anfang 45 ins Visier genommen wurde. Abgesehen davon, wenn man sich die Innenstädte von Dresden und Darmstadt 1944 anschaut, kann man sehen, dass das gar nicht funktionieren konnte. De facto war es wahrscheinlich ganz banal. Der sogenannte Bomber Harris, also Arthur Harris, der Chef des Bomber Command, hat, als er seinen Dienst antrat, eine Liste mit 58 Städten in Deutschland aufgestellt, die er bombardieren wollte, um zu versuchen, die Deutschen dazu zu bringen, dass sie sich gegen das Naziregime erheben und dann quasi den Krieg von innen beenden.
Die Zeitzeugen haben uns erzählt, dass ihr Alltag schon lange vor der Brandnacht von drohenden Bombenangriffen geprägt war. Wie hat sich das in der Stimmung der Bevölkerung bemerkbar gemacht? Sind die Leute wirklich davon ausgegangen, dass Darmstadt zum Ziel wird?
Also die Stimmung im Zweiten Weltkrieg in Darmstadt war so wie in allen anderen Städten sehr niedergeschlagen und die Leute haben immer mit dieser Bedrückung gelebt, dass jede Nacht Bomber kommen können. Man hat ja die Meldung gehört, spätestens ab 1942, als der erste 1000-Bomber-Angriff auf Köln im März 1942 durchgeführt wurde vor den Engländern, als die Serie der Bombenangriffe auf Berlin kam. Das sind ja im September, Oktober 1943, glaube ich, 20 Bombenangriffe hintereinander geflogen worden. Spätestens da war der Bevölkerung eigentlich klar, dass sie irgendwann dran sein könnten. Natürlich gab es viele Sprüche, viele Erzählungen, wo man sich das sozusagen weggeredet hat. Also der berühmte Spruch kennt man ja, Darmstadt werden sie schonen, denn dort wollen sie wohnen. Das heißt, die Stadt wird nicht zerstört, weil das ist für die Engländer, Amerikaner so gut gelegen, das wird dann besiedelt sozusagen. Also da werden dann Soldaten hingelegt. Das Gleiche hat man von Heidelberg aber auch erzählt, wobei Heidelberg tatsächlich nicht bombardiert worden ist. Man weiß auch bis heute nicht, warum eigentlich Heidelberg nicht bombardiert worden ist. Das waren natürlich so Hilferufe, mehr oder weniger, diese Sprüche. Man hat auch gedacht, hier in Darmstadt lebt eine englische Prinzessin, die Prinzessin Margaret mit Prinz Ludwig verheiratet. Deswegen werden sie Darmstadt schonen. Nur die Engländer waren so gnadenlos, die haben ihre eigenen Soldaten bombardiert. Denn in Darmstadt sind mit Sicherheit englische Kriegsgefangene umgekommen, die zufällig gerade hier waren, hier gearbeitet haben. Die Engländer haben holländische und französische Zwangsarbeiter umgebracht, die hier in Darmstadt waren. Die sind in der Brandnacht gestorben. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Bei den meisten Leuten, die realistisch das gesehen haben, war klar, dass sie irgendwann dran sind. Also es war eine sehr gedrückte Stimmung.
Und wie lief das ab, wenn der Bombenalarm losging? Wie war die Bevölkerung auf den Ernstfall vorbereitet?
Die Leute mussten im Falle eines Bombenangriffs, wenn er denn wirklich kam, rasend schnell reagieren. Das heißt, innerhalb von wenigen Sekunden teilweise durch das Haus laufen. Wenn man im dritten, vierten Stock wohnte, dauerte es etwas, bis man im Keller war. Und das ging nur mit festen Handgriffen. Das heißt, die Kinder wecken, anziehen, die Wäsche lag neben dem Bett oder die Wäsche wurde genommen und man ging im Schlafanzug in den Keller und zog sich da um. Die Koffer mit allem Nötigen, mit allen Wertsachen, aber auch mit den wichtigsten Büchern, die man hatte, standen immer bereit. Und natürlich die gesamte Notfallausrüstung, also die Luftschutzapotheke und so weiter, die Gasmasken, das lag alles bereit. Und das wurde tatsächlich eingeübt und gerade mit Kindern war es schwierig, weil wenn man ein Kind bei Bombenalarm aus dem Tiefschlaf weckte, das können wir heute noch nachvollziehen, wenn man unsere eigenen Kinder, Alter von 5 Jahren, aus dem Tiefschlaf wecken muss, das funktionierte natürlich nicht so einfach. Das ging nur mit Drill. Es wurden auch nicht gesagt, bitte komm mit in den Keller, sondern es wurden Befehle, also die Mutter hat Befehle gesagt, nur so konnte das funktionieren. Dass man ein ganzes Haus innerhalb von einer Minute, wir reden ja über Mehrfamilienhäuser mit 150 Menschen, die alle innerhalb einer Minute in den Keller mussten.
Wie wurde die Bevölkerung überhaupt vor möglichen Bombenangriffen gewarnt? Und wann war in der Nacht des 11. September klar, dass Darmstadt tatsächlich zum Ziel wird?
Es gab natürlich die Luftalarmsirenen. Es gab im Radio dauernde Meldungen über feindliche Flugbewegungen ins Deutsche Reich. Die wurden der Bevölkerung mitgeteilt. Also 22.15 Uhr, Einflüge eines englischen Bomberverbandes über Belgien Richtung Darmstadt, Richtung Hamburg, Richtung eine andere Stadt, voraussichtliches Ziel oder voraussichtliche Richtung, Nordwest und so weiter, das wurde den Menschen mitgeteilt. Das heißt, die konnten schon ungefähr sehen, wenn Bomberverbände in ihre Nähe kamen. Und es sind ja auch viele Bomberverbände über Darmstadt geflogen, die in der Nähe ihre Bomben abgeworfen haben. Dann auch der Angriff auf Darmstadt am 25. August 1944 denken, bei dem hier eigentlich Rüsselsheim das Ziel war, Darmstadt nicht getroffen wurde, weil der Angriff scheiterte, die Angriffsstrategie, und dann viele Bomber ihre Lasten auf Rüsselsheim geworfen haben, auf Groß-Gerau geworfen haben, auf Griesheim, auf Eberstadt und so weiter. Das heißt, man war unmittelbar in dem Bombengeschehen drin, saß aber im Keller oder manche Mutige standen in den Häusern und haben zugeschaut und hat gedacht, das hat uns mal wieder nicht getroffen, aber es war sehr nah dran. Und dieses sehr nah dran sein hatte man natürlich immer, wenn die Engländer Frankfurt angegriffen haben, wenn sie weitergeflogen sind über Darmstadt Richtung Osten, Schweinfurt beispielsweise, die Flugzeuge, die nach Schweinfurt flogen, da sind ja sehr, sehr viele Bombenangriffe geflogen worden, die flogen alle in der Nähe von Darmstadt vorbei. Also man hatte permanent Überflüge von Bomberverbänden. Die Leute, die in Darmstadt am 11. September 1944 in den Kellern saßen oder zum Teil noch in den Häusern und gehört haben, dass der Bomberverband, das wurde im Radio gemeldet, vor Mannheim einschwenkt nach Norden. Da war vielen Leuten klar, spätestens dann, jetzt sind wir dran.
Sie haben jetzt von den Meldungen im Radio gesprochen. Ein Zeitzeuge, Herbert Bob, hat uns aber auch erzählt, dass vorab Silberstreifen abgeworfen wurden, die die Bevölkerung gewarnt haben. War das wirklich so?
Diese Aluminiumstreifen wurden tatsächlich abgeworfen bei Bombenangriffen oder vor Bombenangriffen. Das diente aber dazu, das deutsche Radar zu stören. Das heißt, die konnten dann die Flugzeuge nicht mehr richtig verfolgen. Das zweite war, dass gerade die amerikanischen Bomberverbände Flugblätter abgeworfen haben. Bei ihren Überflügen, auch hier in Darmstadt. Franz Best hat ja eins aufgehoben und das ist ja auch in der Ausstellung zu sehen, auch im Brandnachtkatalog genau abgebildet. Ein Flugblatt mit einem Foto, jetzt sind die amerikanischen fliegenden Festungen dran, dass die Deutschen warnen sollte, dass jetzt quasi der totale Bombenkrieg beginnen würde. Das war Mitte 1943 und diese Propagandablätter durften nicht aufgesammelt bzw. mussten sofort bei den zuständigen NSDAP-Stellen abgegeben werden. Aber Franz Best hat eins auf der Wiese gefunden und behalten und das ist unser großes Glück, weil das bis heute da ist und wir das präsentieren.
Dann hat das Herbert Bob vermutlich falsch in Erinnerung behalten. Er war damals aber auch erst 4 Jahre alt. Wie war das denn generell mit den Kindern? Konnten die überhaupt begreifen, was da um sie herum passiert ist?
Kleine Kinder können ja die Perspektive des Geschehens normalerweise nicht erfassen. Kleine Kinder haben eigentlich keine Vorstellung von Krieg, von Tod, von Umbringen. Das wird von ihnen ja auch ferngehalten. Keinem Kind erzählt man heute im Kindergarten mit 3 Jahren was über den Ukraine-Krieg. Also höchstens erzählt man, wenn ukrainische Kinder kommen, warum die hier sind, ne? Dass sie da nicht leben konnten, dass da irgendwas schwierig ist oder so. Das heißt, es ist ein ganz schwieriges Problem, wie man Kindern die Realität des Lebens beibringt. Und dessen wurden die Sachen natürlich von den Kindern ferngehalten. Das heißt, die kannten die Perspektive nicht. Einem 5-jährigen Kind hat man nicht erzählt, was man für eine Angst hat, weil gerade letzte Woche in Frankfurt die Bomben niedergegangen sind. Das wusste das Kind einfach nicht. Das heißt, das Kind konnte sozusagen die Auswirkungen dessen, was da bevorstand, gar nicht kalkulieren. Und deswegen haben die auch viele Kinder Spiele draus gemacht. Also wir haben ja Berichte von Leuten, die sagen, wir haben die Kinder geweckt, aber unser Sohn Walter, sage ich mal, der wollte nie mehr in den Keller. Der ist dann durchs Haus getobt, hat das Fenster aufgemacht und rausgewunken. Das heißt, die haben das so ein bisschen als Spiel auch gesehen und haben den Ernst der Lage überhaupt nicht erfasst. Und die Eltern versuchten halt verzweifelt, die Kinder dann geordnet in den Keller zu bringen. Also es war schon schwierig und vor allen Dingen mit der Zahl der Luftalarme, die stieg, das waren ja teilweise, muss man sich vorstellen, 3 oder 4 am Tag. Das heißt, die Kinder wurden morgens schon aus der Schule nach Hause geschickt wegen Luftalarm, da flogen dann die Amerikaner. Dann gab es nachmittags nochmal Alarm, da flogen die Amerikaner zurück. Und dann gab es abends Alarm, dann kamen die englischen Bomber und flogen irgendwo hin. Das heißt, jeden Tag mehrfach das Gleiche. Und das war für die Kinder ein Rhythmus, der zum Spielen einlud.
Wir haben jetzt viel über die Erinnerung der Kinder gesprochen. Was uns bei der Recherche aufgefallen ist, ist, dass bei einigen Erzählungen die Uhrzeit nicht mehr mit der tatsächlichen Angriffszeit zusammenpasst. Wie kann das denn sein?
Also die Angriffszeit 23.35 Uhr, die ja jahrzehntelang als Zeit des Angriffs galt, ist de facto von Klaus Schmidt in seinem Buch Die Brandnacht erfunden worden, muss man so sagen, weil diese Zeit gab es vorher nicht. Und warum er das gemacht hat, wissen wir nicht. Klaus Schmidt hat in seinem Buch 1964 einiges manipuliert. Er hat wahrscheinlich Aussagen von Zeugen geglättet. Er hat aber diesen Angriffszeitpunkt festgelegt, der nirgendwo überliefert ist. Das ist in der Erinnerung der Leute so fest geworden, das hat sich so bei ihnen festgesetzt, dass sie mir 94, als ich Führung durch meine Brandnachtausstellung gemacht hatte und den Angriffszeitpunkt 23.55 Uhr erwähnt habe, gesagt haben, nein, das stimmt nicht, der Angriffszeitpunkt war 23.35 Uhr. Die 20 Minuten Unterschied machen für die Schrecken des Angriffs überhaupt nichts aus, aber die Leute haben darauf beharrt, aber die Dokumente, und zwar sowohl der deutschen als auch der englischen Seite, sagen eindeutig, 23.55 Uhr. Wir haben also Beschreibung von englischen Bomberbesatzungen. Wir waren die Ersten, die bombardiert haben. 23.55 Uhr. Wir haben den Werksluftschutzbericht von Röhm und auch den von der TU Darmstadt. Also da saßen Leute, die Protokoll geführt haben über die Angriffe jeden Tag. Und die sagen übereinstimmend 23.55 Uhr. Warum das die Leute so zu ihrer Erinnerung gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es hat sich so festgesetzt, dass dann auch niemand mit sich reden ließ. Das heißt, die standen vor den Dokumenten, die ihnen 23.55 Uhr zeigten und haben trotzdem gesagt 23.35 Uhr.
Springen wir jetzt mal direkt rein in den Angriff. Die Zeitzeugen haben uns erzählt, dass sie im Keller ausgeharrt haben, als die Bomben fielen, dann Stille war und dann das Getöse von vorne begann. Sie haben uns gesagt, dass es sich dabei um einen Munitionszug am Hardring handelte, der beschossen worden war und dann in die Luft gegangen ist. Gab es denn diesen Zug wirklich?
Den Zug gab es mit Sicherheit, weil 100 Zeitzeugen können die nicht erfunden haben. Also das ist einfach, die Masse ist zu breit. Anfangs habe ich auch gedacht, das wäre eine Erzählung, aber die hat tatsächlich eine reale Grundlage. Wir haben tatsächlich versucht, mal zu ergründen, wo dieser Zug stand. Der glaubhafteste Bericht, den wir gesehen haben, dass er südlich des Hauptbahnhofs zwischen dem Hauptbahnhof und Darmstadt Süd stand. Denn uns hat jemand berichtet, dass durch die Explosion dieses Munitionszuges die Häuser an den anliegenden Straßen beschädigt worden sind. Die Häuser sind bei dem eigentlichen Bombenangriff gar nicht beschädigt worden und diese Bebauung war halt westlich. Die hat halt den Bombenangriff überlebt. Die Häuser sind aber sehr stark beschädigt worden durch diesen Munitionszug. Und das ist eigentlich der glaubhafteste Bericht, den wir haben, weil der auch dokumentiert, dass die Schäden an den Häusern waren und später dann halt repariert worden sind.
Machen wir einen weiteren Sprung. Uns wurde auch erzählt, dass teilweise schon in der Nacht, aber spätestens am Morgen nach dem Angriff angefangen wurde aufzuräumen. Ging das wirklich so schnell los? Und wenn ja, welche Gründe gab es dafür?
Also man hat ja sofort mit den Aufräumarbeiten angefangen, noch in der brennenden Stadt. Also es war ja noch heiß alles. Es gibt ja dieses schöne Aufklärungsfoto vom Mittag des 12. September, wo man sieht, wie viel da noch brennt in der Stadt. Aber man hat natürlich an den Rändern der Stadt sofort angefangen, mit Aufräumarbeiten die Straßen freizuräumen und vor allen Dingen, um halt Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr da reinzubringen und auch wieder Polizei. Das ging ja bei den Nazis natürlich schnell. Man hat aus irgendeinem KZ, aus dem Kriegsgefangenenlager, Arbeitsorganisation, TOT und so weiter, hat sofort Leute, hunderte Leute rangekarrt, die dann angefangen haben. Also es sind mit Sicherheit am nächsten Tag schon Leute gekommen und haben da angefangen zu räumen. Die Leichen, die rumlagen, das waren ja teilweise diese Brandleichen, das waren wie so kleine Puppen, so Mumien. Die hat man dann auf Wagen gekarrt. Man dürfte ja auch nicht vergessen, das waren ja alles Leichen und man musste ja verhindern, dass da irgendwelche Seuchen ausbrechen. Und man musste natürlich die Toten erst ganz schnell aus der Stadt rausholen, gerade in der Hitze. Also wenn sie einen toten Körper haben, hier, wenn der hier liegt, würde der ja schon nach 2 Tagen in irgendeiner Weise gefährlich werden, sage ich mal. Aber die lagen ja in einer heißen Stadt, die lagen in großer Hitze. Das heißt, die mussten sofort raus. Wir kennen ja die Leichenberge, die Fotos aus Kassel und aus Dresden, das sind so die eindrucksvollsten. Da sieht man, wie am Tag danach im Hintergrund sind noch die Feuerwehrleute, die einen Brand löschen. Und da vorne ist ein Riesenhaufen mit Leichen, der da zusammengetragen ist. Und die sind sofort in den ersten Tagen alle rausgetragen worden. Und nachdem die Leichen aus den Straßen, also die offen rumliegenden Leichen, alle weg waren, hat man dann sofort systematisch mit dem Graben in den Kellern begonnen. Natürlich auch, um noch Lebende zu finden, logischerweise, aber auch, um dort die Leichen möglichst schnell abzutransportieren. Es hat aber, da das so viele waren und so viele verschüttete Keller waren, monatelang gedauert.
Nachdem die Stadt gelöscht und die Leichen geborgen waren, wurde ja relativ schnell damit begonnen, sie wieder herrichten zu wollen. Gab es da einen Plan oder konnte jeder machen, was er will? Ein Zeitzeuge hat uns zum Beispiel erzählt, dass er Material aus den Trümmern für ein eigenes Haus entnommen hat.
Entnehmen von Trümmerschutt aus den Ruinen war verboten. Das war sogar den Hauseigentümern verboten, von ihren eigenen Grundstücken. Das ist staatlich alles von den Deutschen beschlagnahmt worden, um es für den Wiederaufbau zu sichern. Die Stadt war so mit Trümmern bedeckt, dass man ja schon gar nicht mit LKWs durchfahren konnte. Die Straßenbahn ist ja kaum gefahren. Deswegen war das erste Ziel des Wiederaufbaus die Trümmerräumung der Straßen und Wege. Und das ist auch zuerst gemacht worden. Da gab es die berühmte Aktion im Sommer und Herbst 1945, wo Ludwig Metzger alle Männer zwischen 16 und 60 verpflichtet hat, einen Tag die Woche Trümmer zu räumen, unter der Bedingung, dass, wenn man nicht geräumt hat, einem die Lebensmittelmarken gestrichen wurden für eine Woche. Und die Bevölkerung hat natürlich gesagt, warum müssen denn die Vorzeigenazis nicht auch Trümmer räumen? Die mussten natürlich auch räumen. Es gab Universitätsprofessoren, die haben gesagt, das ist unter ihrem Niveau, einen Stein in die Hand zu nehmen. Sie sitzen immer nur am Schreibtisch und schreiben mit ihrem Füller. Hat ihnen auch nichts genutzt. Aber der Wiederaufbau kam erst in Gang, nachdem alle Straßen geräumt waren und man überhaupt an die Grundstücke rankam. Danach wurden die Grundstücke geräumt, erst in der Innenstadt. Man hat das aufgeteilt nach Stadtteilen. Und wenn geräumt war, konnte wieder aufgebaut werden. Deswegen haben wir die ersten Neubauten in Darmstadt auch erst 1947.
Es sind ja nicht annähernd alle Überlebenden der Brandnacht auch in Darmstadt geblieben. Wie lief das denn ab mit der Evakuierung nach den Angriffen?
Es war grundsätzlich geregelt, dass bei durch Bombenangriff geschädigten, zerstörten Städten die entsprechenden NS-Organisationen, das war dann das NS-Kraftfahrerkorps, die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, den Transport von Ausgebombten, wie man sie genannt hat, in andere Städte organisiert hat. Das Faktum war nur, dass nach einem Bombenangriff ein so großes Chaos ausgebrochen ist, dass es gar nicht funktionieren konnte. Wenn Sie zum Beispiel einen großen Bombenangriff wie die Brandnacht haben und Sie wollen Leute evakuieren, aber Sie haben gar keine LKWs mehr, weil die alle kaputt sind, dann können Sie auch keine Leute evakuieren. Das heißt, die Evakuierung nach den schweren Bombenangriffen in allen Städten lief mehr oder weniger chaotisch. Die Leute, die kein Zuhause mehr hatten, aber in der Nähe Verwandte hatten, sind immer zu den Verwandten, haben versucht, sie zu erreichen. Telefon ging ja auch meist nicht oder nur mit Mühe. Wenn man ein Telefon noch hatte, gefunden hat, hat man angerufen. Ansonsten sind die Leute einfach zu den Verwandten und standen vor der Tür. Was dann auch Probleme gab, wenn man irgendwo in Funkstadt wohnt und plötzlich stehen 5 Leute aus Darmstadt vor der Tür, die kein Zuhause mehr haben. Darüber gibt es komischerweise keine Berichte. Also ich habe noch nie einen gefunden, wie das mit der Assimilation in den Familien funktioniert hat. Meistens wird gesagt, wir sind dann bei Verwandten untergekommen und haben da so und so lange gelebt, aber keinerlei Aussagen über Befindlichkeiten, über Schwierigkeiten.
Einige sind ja auch in den Odenwald geflohen, so wie zum Beispiel Horst Schnur mit seiner Familie, der ja später Landrat des Odenwaldkreises wurde. Sie wollten aber später nach Darmstadt wieder zurückkehren, das hat aber nicht geklappt. Wie war denn die Rückkehr der Menschen in die Stadt geregelt? Warum war es nicht für alle möglich?
Die Menschen, die nach den schweren Bombenangriffen 43 und 44 aus Darmstadt evakuiert worden sind, konnten zunächst alle nicht zurückkehren. Die wollten alle zurück, die hatten teilweise auch noch Wohnungen und Häuser in Darmstadt, die nicht zerstört worden waren, beziehungsweise Verwandte, bei denen sie hätten unterkommen können. Aber es wurde ihnen verboten, weil die Stadt so zerstört war, dass man eine Zuzugssperre erlassen hat, schon 1945. Und man hat nur bestimmte Menschen reingelassen, zum Beispiel Bauhandwerker, überhaupt Handwerker, die also beim Wiederaufbau helfen konnten. Ein Großteil der Evakuierten nach der Brandnacht ist tatsächlich niemals mehr zurückgekommen. Das heißt, die haben dann irgendwann im Odenwald, im Ried Wurzeln geschlagen, sind da wohnen geblieben. Man hat ihnen ein großes Wiedersehensfest spendiert, 1951. Das wissen die Leute meistens nicht. Dieses große Wiedersehensfest war das Heinerfest. Das Heinerfest ist nicht nur dafür da gewesen, sozusagen die Identitätsstiftung zu fördern in Darmstadt zwischen vertriebenen und alteingesessener Bevölkerung, sondern ist auch dazu da gewesen, die ehemaligen Darmstädter, die jetzt auswärts wohnten, zurück nach Darmstadt zu holen und sie einzuladen. Und das wissen wir deshalb so genau, weil wir die Einladungslisten haben. Die haben sich überliefert. Man hat also im ganzen Odenwaldkreis Ried überall Darmstädter gesucht, hat sie alle eingeladen, gesagt, kommt bitte zum Heinerfest und so weiter. Wahrscheinlich gab es auch Freibier, keine Ahnung. Und also das ist ein Grund für die Einrichtung des Heinerfestes.
Um jetzt nochmal einen harten Cut zu machen. Was uns beinahe alle Zeitzeugen versichert haben, ist, dass ihre Eltern im Dritten Reich auf jeden Fall alle gegen die Nazis waren und das NS-Regime nicht unterstützt haben. Ist das realistisch?
Also die Familiengeschichten, die den Kindern erzählt worden sind, sind ja von den Eltern erzählt worden. Und wenn der Vater und die Mutter einem 5-jährigen Kind oder auch einem 8-jährigen Kind und nochmal mit 10 Jahren mehrfach erzählt, dass sie eigentlich gar keine Nazis waren und auch keine entsprechenden Fotos oder Fotoalben in den Schränken sind, die man später mal hätte finden können, haben die Kinder das natürlich aufgenommen und geglaubt. Warum auch nicht? Warum sollten die Eltern sie belügen? Abgesehen davon, Nazi und Nicht-Nazi gibt es halt nicht. Es gibt immer viele Schattierungen. Es gab die überzeugten Widerstandskämpfer, die wirklich Widerstand geleistet haben. Es gab die Gegner des Nazi-Regimes, die sich aber nicht getraut haben, Widerstand zu leisten und sich weggeduckt haben. Ganz viele SPD- und KPD-Mitglieder haben den Zweiten Weltkrieg und die NS-Zeit deshalb überlebt, weil sie sämtliche Verbindungen zu ihren früheren Parteimitgliedern abgebrochen haben und einfach gesagt haben, sie sind völlig unpolitisch. Alle ihre Dokumente vernichtet, schon 33, 34 und dann quasi einfach als normaler, unpolitischer Bürger weitergelebt haben. Und dann gibt es die typischen Mitläufer, die gesagt haben, ja, mal gucken, was draus wird und einfach alles mitgemacht haben. Das war wahrscheinlich die große Mehrheit. Also spätestens nach Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte Hitler in der Bevölkerung keine Mehrheit mehr, die seine politischen Ziele unterstützt haben. Vorher war es vielleicht anders, aber spätestens nachdem dann die eigenen Söhne, Brüder und so weiter an die Front mussten, hat sich das Blatt gewendet. Aber natürlich hat das keiner sich getraut zu sagen. Auch die einfachen NSDAP-Mitglieder zum Beispiel würde ich darunter subsumieren, weil früher hat man gesagt, wer in der NSDAP war, war ein Nazi. Aber das stimmt halt nicht. Es gab 50 verschiedene Gründe, in die SDAP einzutreten. Zum Beispiel Lehrer wurden mehr oder weniger gezwungen einzutreten, auch wenn sie eigentlich sozialdemokratisch dachten, weil sie wollten ihren Job behalten. Und die kleinere Gruppe sind dann eher die überzeugten Nationalsozialisten, die es natürlich auch gab. Die hat man dann versucht, durch die Nazifizierung dann dingfest zu machen, zu identifizieren. Aber der Großteil der Bevölkerung waren tatsächlich keine Nationalsozialisten, aber sie waren auch keine lupenreinen Demokraten. Sie waren eigentlich gar nichts und haben einfach vor sich hingelebt.
Damit kommen wir so langsam ans Ende von diesem Podcast. Vorher möchte ich dich, Lars, aber gerne noch fragen, was bleibt für dich nach den Gesprächen mit den Zeitzeugen und der wochenlangen Recherche, die auch nicht immer ganz leicht war, in Erinnerung?
Ja, da fallen mir spontan ganz viele Sachen ein, muss ich ehrlich sagen. Besonders beeindruckt hat mich aber die Resonanz, die wir auf unseren Aufruf bekommen haben, also die Resonanz, die zurückgespielt wurde. Wir haben über mehrere Foren und auch in Facebook angefragt, wer eventuell gerne was dazu sagen möchte, wer Aufzeichnungen hat. Und da haben sich ganz viele Menschen bei uns gemeldet. Teilweise haben sich die Zeitzeugen selbst über Facebook bei uns gemeldet, die gesagt haben, sie haben es entweder selber gelesen oder über ihre Kinder darauf aufmerksam gemacht wurden. Und dass sie sich einfach mitteilen wollten, dass sie einfach erzählen wollten, was sie erlebt haben, um auch darauf aufmerksam zu machen, was passieren kann, wenn Krieg herrscht und wenn man da nicht aufpasst. Und ja, aus dem Grund konnten wir auch leider nicht annähernd alles hier in diesem Podcast unterbringen. Und wie war das bei dir?
Also bei mir ist vor allem eine Geschichte hängen geblieben. Und zwar die bewegende Geschichte von Heinz Kussmann, der mit seiner Mutter durch das brennende Darmstadt geflohen ist. Seine Mutter, die sich über ihn geworfen hat und ihn dadurch beschützt hat und dadurch aber auch selbst verletzt wurde. Und als er mir das in unserem Gespräch erzählt hat, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Und ich bin dankbar, dass er und eben auch alle anderen Zeitzeugen sich dazu bereit erklärt haben, uns ihre Geschichte zu erzählen, auch wenn die schrecklichen Bilder dann wieder bei ihnen hochkommen.
Wenn ihr euch gern mit uns über den Podcast austauschen wollt, eventuell sogar Eltern habt, die die Brandnacht auch erlebt haben, die euch was erzählt haben, dann schreibt es uns gerne über audio@vrm.de. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, auch noch ein kleiner Hinweis. In der nächsten Folge sind wir mit Stadtarchivar Peter Engels, mit dem wir ja heute schon ausführlich gesprochen haben, einmal durch Darmstadt gegangen. Und er hat uns gezeigt, wo man denn heute noch Rückstände von der Brandnacht in der Stadt sieht und was man da Spannendes entdecken kann.
Ja, das war so eine Art Spurensuche in die Vergangenheit Darmstadts. Und was wir da alles entdeckt haben, könnt ihr in unserer Sonderfolge hören.
Und bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, ist mir vor allem in diesem Projekt bewusst geworden, wie gut wir es haben und dass wir alles dafür tun sollten, dass so etwas nie wieder passiert wie in der Brandnacht. Dieser Meinung sind auch die Zeitzeugen, denen wir an dieser Stelle nochmal für ihr Vertrauen, uns ihre Geschichte zu erzählen, bedanken wollen. Ihnen gebühren die letzten Worte.
Darmstadt müsste ich so vorstellen wie die Bilder, die Sie jetzt vom Gazastreifen sehen. Das sind keine Straßen mehr, sondern irgendwelche Wege und links und rechts Schuttberge. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich habe Angst. Ich habe Angst, ob ich vielleicht auf meinen alten Tagen doch nochmal einen Krieg erleben muss. Weniger für mich als für meine Familie.
Die Bevölkerung ist immer diejenigen, die darunter leiden müssen. Dafür sorgen, dass es Frieden bleibt und Frieden gibt. Das ist mit das schwerste Problem wahrscheinlich. Ja? Was wollen denn die Ukrainer gegen die Russen machen? Die wollen keine Verhandlungen und ja, das ist so. Israel genauso. Der eine ist stur wie ein Panzer und beharrt auf seinen Zielen und die anderen müssen drunter leiden.
Es ist so, wenn man Fernsehen guckt und sieht dann die Nachrichten und sieht dann, wie da in der Ukraine oder im Gazastreifen bombardiert wird, wie da Kinder aus den Trümmern geborgen werden, denkt man dran, dass man das auch mal erlebt hat. Insofern habe ich also auch immer europäisch und international gedacht. Gerade auf dem Hintergrund dieser Bombennacht, das darf sich nicht wiederholen, sowas. Wir müssen einfach Verständigung entwickeln und nicht nur darüber reden und schwätzen, sondern wir müssen es auch machen.
Ich habe mich also sehr beschäftigt mit der Geschichte, auch mit dem, wie das alles gekommen ist. Wer den Krieg begonnen hat, das wissen wir ja. Und was da alles passiert ist, auch an viel Leid und Unrecht. Und das hat mich als Kind auch schon, also als jungen Menschen, sehr belastet. Und ich habe dann so reagiert, dass ich also wirklich alles getan habe, um Frieden zu haben. Das heißt, ich habe eine sehr enge Beziehung zu Frankreich, heute noch. Und das war mir ungeheuer wichtig.
Ich schaue also mit Schrecken auf das, was also im Haute sich in der Welt abspielt. Man muss ja sagen, schon in der Welt. Ja. Es ist sehr erschreckend. Hoffentlich bleibt es friedlich in der Welt, ja. Und es kommt nicht wieder sowas auf uns zu, was wir erlebt haben. Wobei die Gefahr gegeben ist.
Ich glaube das gar nicht mehr. Ich sage, der spinnt wieder. Der, und der Rest, gell, der Opa schwätzt wieder auf den Krieg, so ähnlich. Ich wollte das gar nicht mehr wissen. Es passiert ja jeden Tag. Bei anderen, aber bei denen ist das genauso schlimm. Da kann man nicht sagen, es passiert nichts.
Macht ist für mich die größte Versuchung. Macht bringt Druck und Druck bringt Gegendruck. Und wenn sich eine Person, die eine Führungsposition hat, so verhält, dass sie sagt, was ich sage, das stimmt und das wird gemacht. Also ich denke jetzt an Putin. Und als immer an einer Person hängt unser ganzes Weltgeschehen. Und das tut mir weh. Und da kommen meine Bilder hoch aus dem Keller. Und da höre ich die Sirenen. und da sehe ich die ganzen Verbrannten, die da reingeführt werden und die Verletzten, dann kommen die Bilder bei mir. Wir mussten aus dem Feuer raus und wir sind durchs Feuer. Und dass das immer noch sein muss, immer wieder kommt, das tut mir am meisten weh.
Die Brandnacht ist eine Produktion von VRM und Darmstädter Echo. Redaktion Julia Kühhirt und Lars Leitsch. Produktion Mike Dornhöfer. Für Rückfragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns doch gerne eine Mail an audio@vrm.de. Im Medienbereich unter echo-online.de findet ihr noch weitere spannende Podcasts, Videos und Livestreams. Schaut gerne vorbei.